Herzlich willkommen zu den Next News. Heute mit diesen Themen: Zulassungszahlen, offizieller Start der E-Auto-Förderung, nationale Meldestelle für Ladepreise, Audi bringt A2 e-tron, Skoda Epiq Weltpremiere und R-Königschau. Zulassungszahlen. In den Neuzulassungen des Monats April waren ja 26% E-Autos dabei. Schauen wir heute noch darauf, welche Modelle aktuell den deutschen Markt dominieren. Hier die Top 20. An der Spitze finden sich dicht gestaffelt wieder die üblichen Modelle. Der ID.3 vorn, dann die beiden Skoda-Modelle und dann der VW ID.7. Aber dann kommen schon die aktuellen Topseller der deutschen Premium-Marken auf den Plätzen 5 und 6. BMW iX1 und Mercedes CLA. BMW insgesamt dreimal in den Top 20 mit dabei, Mercedes nur zweimal, Audi im Mittelfeld mit drei Modellen. Tesla erreicht zwar keinen Spitzenplatz, hat aber beide Modelle deutlich mit vierstelligen Zulassungszahlen in den Top 20. Die Mini-Modelle werden ja beim KBA immer gesammelt als ein Modell gelistet und landen auf Platz 14. Das einzige richtig kleine Auto in den Top 20 ist aber der Hyundai Inster auf Platz 9. Die anderen Klein- und Kleinstwagen landen unterhalb der Marke von 1000 Fahrzeugen und bilden sozusagen die Verfolgergruppe außerhalb der Top 20 mit Citroën EC3 auf Platz 21, Renault R5 auf Platz 23, Fiat 500 24 und Dacia Spring auf Platz 27 sowie Opel Corsa auf Platz 28. In der aktuellen Diskussion sind ja immer auch chinesische Marken und Modelle interessant, deswegen nochmal ein Blick darauf. Wer ist da im Kommen und wo sieht es gar nicht so gut aus? Hier jeweils der Blick auf die ersten vier Monate insgesamt. BYD ist ja mit 8 verschiedenen E-Auto-Modellen am Start. In Summe 6.175 E-Autos zugelassen bis April. Insgesamt verstärkt sich aber bei BYD der Trend zum Plug-in-Hybrid. Nur 40% aller BYD-Zulassungen bis April waren voll elektrisch. Ganz anders bei Leapmotor. Hier liegt die E-Auto-Quote bei über 90%, verteilt auf drei Modelle mit insgesamt 4.000 Neuzulassungen Januar bis April. Die Marke MG bringt es im Vergleich zu Leapmotor nur auf die Hälfte der Zulassungen, bleibt in Summe unter der Marke von 2000, verteilt auf 4 E-Auto-Modelle. Nur noch 22% aller Neuzulassungen waren bei MG im Jahresverlauf voll elektrisch. Polestar kämpft, 1534 E-Autos neu zugelassen, vorbeigezogen ist XPeng mit 1800 Neuzulassungen. Etwas mehr bei Smart, knapp 2500 E-Autos in 4 Monaten. Die drei letztgenannten Marken sind alle 100% elektrisch mit jeweils drei Modellen in der Statistik. Für die Marke Seeker stehen aktuell 48 Autos in den Neuzulassungen, bei Deepal sind es 28. Great Wall Motors mit den ORA-Modellen spielt kaum noch eine Rolle. In den ersten vier Monaten wurden laut Kraftfahrtbundesamt insgesamt nur 12 E-Autos neu zugelassen, wobei die Statistik einen Datenfehler hat und die Zulassungen beim ORA 03 keiner Antriebsart zugeordnet sind. In Summe sind es dann also doch 21 Autos, was aber am Sachverhalt nichts ändert. Auch NIO findet aktuell nicht so richtig statt in Deutschland, nur 9 zugelassene E-Autos im Jahresverlauf. Schauen wir doch auf den Gebrauchtwagenmarkt. Hier gab es ein neues Jahreshoch bei den sogenannten Besitzumschreibungen, also ein Halterwechsel bei gebrauchten E-Autos. Im April waren das in Deutschland 42.513. Das sind ca. so viele wie in den Monaten Januar und Februar dieses Jahres zusammen. Fast alle diese Besitzumschreibungen erfolgen durch Privatkunden. Der Gebrauchtwagenmarkt legt also deutlich zu und das trotz der neuen E-Auto-Prämie, die ja bekanntermaßen nur für Neuwagen gilt und damit in direkter Konkurrenz zum Gebrauchtwagenmarkt steht. Auch international wird dieses Jahr mit einem deutlichen Boom der Elektromobilität gerechnet. Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, geht davon aus, dass weltweit jeder dritte Neuwagen ein Elektroauto sein wird, wobei die aktuelle Studie der Agentur vermutlich nicht zwischen Elektro- und Plug-in unterscheidet. Offizieller Start der E-Auto-Förderung. Am Dienstag war es nun endlich soweit und das lange Warten hat ein Ende. Das Antragsportal zur neuen E-Auto-Kaufprämie ging live und auf ein paar spannende Details möchte ich heute nochmal eingehen. Die soziale Staffelung und die Förderbeiträge waren ja bereits vorab bekannt. Pro Fahrzeug gibt es 3.000 bis 6.000 Euro. Pro Person ist im Förderprogramm nur ein Antrag, also ein Auto, förderfähig. Gefördert wird die Anschaffung von Pkw-Neuwagen der sogenannten Klasse M1 mit einer Erstzulassung auf den privaten Antragsteller in Deutschland. Die Pressekonferenz inklusive symbolischem Portalstart erfolgte am Dienstag durch Umweltminister Carsten Schneider um 9.30 Uhr. Bemerkenswert waren allerdings einige Umstände. Erstens, es erfolgte schon vorher ein sogenannter stiller Start. Bereits vor 7 Uhr konnten Anträge gestellt werden. Bereits am ersten Tag gingen insgesamt ca. 20.000 Anträge ein. Und zweitens, es fehlte am Dienstag noch die offizielle Bekanntmachung der Förderrichtlinie im Bundesanzeiger. Lediglich auf der Homepage des BAFA wurde die Richtlinie im Laufe des Tages bereitgestellt. Ausgelegt ist das Programm auf ca. 800.000 Fahrzeuge. Es stehen 3 Milliarden Euro bereit. Laut Minister Schneider soll das Geld damit für die kommenden 3 bis 4 Jahre ausreichen. Es wurde außerdem erwähnt, dass das Förderportal zum Start auf eine hohe Zugriffsrate ausgelegt sei. Grund zur Eile besteht aber nicht. Nicht nur, dass genug Geld da ist, der Antrag kann bis ein Jahr nach Zulassung des Fahrzeuges gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt auf der Seite Förderzentrale Deutschland, wo zukünftig alle Förderprogramme gebündelt, einsehbar und beantragbar sein sollen. Es gibt ein voll digitales einstufiges Verfahren. Das heißt, der Antragsteller muss sich rechtssicher digital identifizieren. Dafür ist eine Authentifizierung über ein Bund-ID-Konto erforderlich. Dort kann man sich entweder über die Online-Ausweisfunktion mit Vertrauensniveau hoch anmelden oder man nutzt das sogenannte Elster-Zertifikat mit Vertrauensniveau substanziell. Viele persönliche Daten werden dann automatisch in den Antrag übernommen. Für manch einen Antragsteller mag hier eine Hürde liegen. Vereinzelt gibt es Beschwerden, das Verfahren sei nicht barrierefrei. Aber es gibt tatsächlich einen zulässigen Umweg. Dazu heißt es in der Förderrichtlinie: Die Antragstellerin, der Antragsteller kann eine andere Person zur Antragstellung bevollmächtigen. Auch ein Unternehmen bzw. das Autohaus kann beauftragt werden, sofern es denn dazu bereit ist. Aber Augen auf bei der Wahl der Vertrauensperson, es soll unbedingt die Bankverbindung des Fahrzeughalters eingetragen werden. Außerdem heißt es im Kleingedruckten der erforderlichen Vollmacht: Mir ist bekannt, dass ich dennoch Verfahrensbeteiligter im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes bin und bleibe und dass die bevollmächtigte Person, Organisation in meinem Namen handelt und ich die Rechtsfolgen ihrer Handlungen trage. Im Antrag erfolgt dann die Eingabe der WIN, also der Fahrgestellnummer, und die Angabe ob Kauf oder Leasing. Zum Einkommensnachweis sind für die meisten Antragsteller die letzten beiden Steuerbescheide einzureichen. An dieser Stelle nochmal der wichtige Hinweis: Maßgeblich ist nicht etwa das Bruttogehalt, sondern das zu versteuernde Einkommen. Je nach persönlicher Situation können gut mal 50.000 Euro zwischen diesen beiden Zahlen liegen. Auf der BAFA-Seite gibt es auch sehr anschauliche Hinweise zum zulässigen bzw. sogar erwünschten Schwärzen persönlicher Daten, die nicht antragsrelevant sind. Und wie man so sieht, kann eigentlich fast alles weg. Verbunden mit dem freundlichen Hinweis, doch bitte nicht die Originaldokumente zu übermalen. Was draufbleiben muss, sind nur der Empfänger, die Steuer-ID, das Kalenderjahr und das Datum, sowie das zu versteuernde Einkommen und bestenfalls gleich noch die Kinder. Und wer nicht weiß, wie man den Rest geschwärzt bekommt, kann auch Papierschnipsel ausschneiden und diese drauflegen. Und auf der BAFA-Homepage gibt es auch Kurzanleitungen, wie man die Papierbelege via Smartphone in ein PDF-Dokument umwandeln kann. Erforderlich sind die letzten beiden Bescheide nicht älter als 3 Jahre. Die Kinder sind über Kindergeldbescheinigung der Familienkasse nachzuweisen. Auch hier können nicht relevante Informationen geschwärzt werden. Und wenn man an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt, kann man den Antrag auch pausieren, also zwischenspeichern. Wer in den vergangenen Jahren nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet war und somit keine Einkommensteuerbescheide bekommen hat, kann dies noch nachholen. Rentner können Rentenbezugsbescheinigung der Deutschen Rentenversicherung und eine Selbsterklärung über sonstige Einkünfte einreichen, also in der Regel keine weiteren Einkünfte, es sei denn, sie sind durch tatsächlich stattgefundene Zusatzeinkünfte zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Dann natürlich die Steuererklärung. Am Ende erfolgt dann noch die sogenannte Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben, auch das digital per Mausklick, weil die Identität der Person ja über Login sichergestellt wurde. Im letzten Förderprogramm für E-Autos war hier noch eine händische Unterschrift auf einem Extra-Dokument erforderlich. Das hat man dann bekommen, hat es ausgedruckt, wieder gescannt und noch nachgereicht. Das entfällt jetzt. Für Fragen, Sonderfälle, Stichtage und so weiter gibt es jede Menge gut dargestellte Infos auf den Seiten des BAFA. Bearbeitungszeiten für eingehende Anträge wollte man auf Nachfrage noch nicht nennen. Schnellstmöglich war die Aussage in der Pressekonferenz. Beim BAFA arbeiten aktuell 25 Mitarbeiter in der direkten Antragsbearbeitung sowie zusätzliche weitere geschulte Mitarbeiter für die Hotline. Bereits vor Live-Schaltung der Antragstellung gab es dort über 4.000 Anrufe. Und zum Thema Bürokratieabbau. Nicht erforderlich für die Antragstellung sind übrigens solche Dinge wie ein Kauf- oder Leasingvertrag oder die Zulassungsbescheinigung. Außerdem gibt es keine sogenannte Liste der förderfähigen Fahrzeuge. Jedes E-Auto ist förderfähig und bei Plug-in-Hybriden gibt es weitere Kriterien, die aber fast alle Modelle erfüllen. Zum Nachweis muss bei Plug-in-Hybriden das COC-Dokument mit hochgeladen werden. Und ganz wichtig, falls es doch Zuschauer gibt, die einen Plug-in kaufen wollen, das Auto muss bis Juni 2027 zugelassen werden. Was danach passiert, ist aktuell noch unklar. Es wird aber ein weiteres, anders gestaltetes Förderprogramm für Plug-in-Hybride in Aussicht gestellt. Für E-Autos endet das Förderprogramm spätestens am 31.12.2029. Zum Abschluss möchte ich aber nochmal auf Details eingehen. Konkret geht es um die Haltedauer, die ja bekanntermaßen bei 3 Jahren liegt. Und in 3 Jahren kann ja viel passieren. Formal heißt es dazu in der Förderrichtlinie: Das Fahrzeug muss mindestens für den Zeitraum von 36 Monaten auf die Antragstellerin, den Antragsteller in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen bleiben. Mindesthaltedauer. Innerhalb der Mindesthaltedauer darf das Fahrzeug nicht in ein Betriebsvermögen eingelegt werden. Sollte man die Haltedauer also nicht erfüllen, ist der Antragsteller meldepflichtig gegenüber der Behörde. Weiter heißt es: Im Fall der Nichteinhaltung der Mindesthaltedauer entscheidet die Bewilligungsbehörde im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens über die anteilige oder vollständige Rückforderung der bewilligten Förderung. Eine echte Härtefallklausel gibt es also in der Förderrichtlinie zunächst nicht, aber ich lese die Worte ermessen und anteilig. Für einige Härtefälle gibt es aber sehr wohl in den FAQ auf der Seite des BAFA klare Aussagen, wie dieses Ermessen aussehen kann. Härtefall: Tod des Fahrzeughalters. Eine Ummeldung des Fahrzeuges auf den Erben. Die Erbin ist nicht förderschädlich. Die restliche Mindesthaltedauer ist vom Erben, von der Erbin einzuhalten. Die Erbschaft ist anhand des Erbscheins zu belegen. Oder die Härtefälle: Abmeldung wegen Diebstahl oder Totalschaden. Hier erfolgt eine Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung der Umstände. Wenn das Auto beim Schadensfall also nicht gerade super neu war, kann es durchaus sein, dass man ohne eine Rückzahlung davonkommt. Fazit: Auch wenn solche Förderprogramme natürlich in ihrer Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit umstritten sind, möchte ich Folgendes gerne festhalten. Aktuell läuft der Gebrauchtwagenmarkt wieder recht gut, trotz Neuwagenförderung. Trotz der Komplexität der sozialen Staffelung ist es aus meiner Sicht trotzdem kein Bürokratiemonster geworden. Aus Fehlern wurde gelernt. Die Liste der förderfähigen Fahrzeuge mit Modellvarianten, die im letzten Förderprogramm ein ständiger Unruhefaktor war, die hat man einfach mal weggelassen. Die weitere Digitalisierung der Prozesse wird hoffentlich zu sehr kurzen Bearbeitungszeiten führen und damit Menschen, die wirklich knapp bei Kasse sind, hoffentlich schnell zu ihrem Geld verhelfen. Die FAQ-Seiten sind hilfreich und verständlich und wer an der Hürde Bund-ID scheitert, hat sogar die Möglichkeit, den Antrag über vertraute Personen einzureichen. Und einen habe ich noch, Hashtag Technologieoffenheit. Zitat: Kraftfahrzeuge der Klasse M1, gleich welchen Antriebs, deren CO2-Emissionen 0 Gramm je Kilometer betragen, sind reinen Batterieelektrofahrzeugen im Sinne dieser Förderrichtlinie gleichgestellt. Nationale Meldestelle für Ladepreise. Seit 16 Jahren gibt es in Deutschland eine zentrale Meldestelle für Spritpreise in Echtzeit. Diese sogenannte Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt bietet eine Schnittstelle für über 70 zugelassene Verbraucher-Apps. Somit können sich Endkunden jederzeit über die aktuellen Spritpreise in ihrer Umgebung oder entlang einer Fahrtstrecke informieren. Für die Preise an Ladestationen ist der Preisvergleich auf diesem Niveau aktuell noch nicht möglich. Damit sich das ändert, hat die EU vor über 2 Jahren neue Regeln in Kraft gesetzt, die auch eine nationale Meldestelle für Ladepreise vorsehen. Mitte April 2026 wurde zudem ein neues, einheitliches Datenformat als verpflichtender Standard eingeführt. Gemeldet werden die Daten an die Mobilität des Verkehrsministeriums und die Datenabfrage wiederum der Ladestationen mit dazugehörigen Preisen für Dienstleister oder Preisvergleichsportale ist kostenfrei. Also eigentlich freie Bahn für mehr Transparenz und mehr Wettbewerb auf dem Markt für öffentliches Laden. Könnte man meinen, die Praxis sieht leider noch etwas anders aus. Ich möchte heute mal wieder ein kleines Update zum Stand der Dinge liefern. Die dargestellten Informationen basieren auf einer Recherche von Thomas Fischel. Er betreibt die Domain hoxi.eu, wo er einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt, wie zukünftig ein Preisvergleichsportal für Ladepreise aussehen könnte. Aktuell mangelt es leider noch an Verlässlichkeit der Angaben und an der Datenqualität vieler Stationsbetreiber. Das heißt, auf Deutsch gesagt, gibt es aktuell noch viele Betreiber von Ladestationen, die ihren rechtlichen Verpflichtungen noch nicht oder nur unvollständig nachkommen. Teilweise melden die Betreiber selbst, teilweise nutzen sie Dienstleister für ihre Meldungen. Um kurz mal zu zeigen, wie groß das Problem aktuell noch ist, schauen wir doch einfach mal auf die deutschen Top 4 für schnelles Laden, gemessen an der Anzahl der CCS-Ladepunkte. Nummer 1, NBW, beim Marktführer gibt es nicht viel auszusetzen. Aber jetzt kommt's, auf Platz 2 Tesla, hier fehlen flächendeckend die Preisangaben. Auf 3 in Deutschland Aral Pulse, hier sind flächendeckend falsche Preise gemeldet, konkret 96 Cent pro Kilowattstunde. Und Deutschlands Nummer 4 für schnelles Laden EVego, auch hier fehlen die Preise. Allein diese Beispiele zeigen schon, dass es so natürlich nicht funktionieren kann. Dabei sind diese Versäumnisse keineswegs neu. Allein Thomas Fischel hat mehrere hundert E-Mails an Betreiber oder Dienstleister gesendet und nicht einfach nur gemeckert und angemahnt, sondern konkrete Fehler in den Meldedatensätzen aufgespürt und darauf hingewiesen. Im Fall von Aral habe ich vor knapp 6 Wochen den Pressesprecher angeschrieben und auf den ungünstigen Umstand der zu teuer Meldung hingewiesen. Inzwischen gibt es auf Hoxie.eu auch Auswertungen zur Datenqualität einzelner Betreiber. Es handelt sich dabei um einen tagesaktuellen Datenabgleich zwischen den Meldungen bei der Bundesnetzagentur und in der neuen Mobilität. Die Mobilität ist dabei das Verzeichnis, wo auch die Ad-Hoc-Preise mitgemeldet werden müssen. Die Methodik im Datenabgleich ist auf der Seite transparent dargestellt. Hier geht es zunächst um Standortdaten und grundsätzliche Meldequoten. Die einzelnen Betreiber sind in einem Ampelsystem gewichtet und beim Klick auf die einzelne Zeile sieht man dann die detaillierten Auswertungen. Die Zahl in der linken Spalte steht hier für die Anzahl der Locations, also nicht für die einzelnen Ladepunkte. Unter den Top-Adressen ist hier zunächst nur E.ON auffällig. Der kleine Kreis ganz rechts steht übrigens dafür, dass die Betreiber von Thomas Fischel dazu angeschrieben wurden. Ist der Kreis gefüllt, gab es eine Rückmeldung. Weiter unten kommt aber viel Rot dazu. Rot heißt keine Treffer und somit keine Meldung. Mit dabei sind so prominente Betreiber wie Aldi Nord oder Vattenfall, die ja eigentlich sehr attraktive Konditionen bieten und somit auch ein eigenes Interesse an den eigenen Einträgen haben sollten. Auch große Stadtwerke wie München oder Düsseldorf haben aktuell noch keine Meldungen online. In dieser Aufstellung ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass die Datenlage bei der Vergleichsbasis Bundesnetzagentur teilweise durchaus durchwachsen ist. Eine weitere Übersicht liefert ein Negativ-Ranking in der Auflistung der Ladepunkte ohne Preisangabe. Spitzenreiter Tesla hatte ich ja bereits genannt. Auch wenn das Gesamtbild aktuell noch ernüchternd ist, zeigt sich aber auch, dass die Mehrheit der Betreiber das Thema im Griff hat. Außerdem hat die Menge der Meldungen in den letzten Tagen deutlich zugenommen. Meine regelmäßige Berichterstattung zu diesem Thema hier auf dem Kanal soll natürlich auch Aufmerksamkeit auf die Mobilität und die Datenlage lenken, damit sich die Daten schnell verbessern und dann auch weitere Preisvergleichsportale auf diese Daten zugreifen und so auch abseits von YouTube mehr Wettbewerb an Deutschlands Ladestationen aufkommt. Auch was den begleitenden rechtlichen Rahmen für Deutschland angeht, gab es diese Woche Fortschritte. Am Donnerstag trat das neue Gesetz über intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und über die Datenbereitstellung über den nationalen Zugangspunkt in Kraft. Alle Grafiken, Übersichten und das Gesetz verlinke ich euch in der Infobox unter dem Video. Audi bringt A2 e-tron. Diese Woche gab die Audi-Presseabteilung einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden Audi A2 e-tron. Als ich diese Schlagzeile gehört habe, musste ich an die Anfangsjahre der aufkommenden Elektromobilität in Deutschland denken. Denn einen Audi A2 gab es ja schon mal in den Jahren 1999 bis 2005, nur eben damals noch nicht elektrisch, zumindest nicht von Audi. Allerdings war das Auto schon damals ein kleines Effizienzwunder mit Praxisverbräuchen im Bereich von 3 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Der gute CW-Wert, die geringe Stirnfläche, aber der zugleich relativ hohe Aufbau machten das Auto zum idealen Projektfahrzeug für E-Auto-Umrüstungen. Ich selbst fahre ja schon seit 2012 elektrisch und habe die Projekte damals rund um den Audi A2 intensiv verfolgt, denn auch in Leipzig gab es bereits Dienstleister für Umrüstungen gebrauchter Audi A2, die 2009 ihren ersten elektrischen Prototyp auf die Straße brachten. 2 Jahre später schaffte dann ein mit Akkus vollgestopfter Prototyp sogar einen Reichweitenrekord von 600 Kilometern München-Berlin ohne nachzuladen. Für viele Akteure war sowas damals noch ein feindseliges Projekt. Der damalige ADAC-Vizepräsident für Technik Thomas Burkhardt äußerte sich in einem Statement damals zur Rekordfahrt: Bis heute bleibt die Fahrt ein nicht erklärbares Wunder, da nachprüfbare Informationen zur Akkutechnik nicht vorliegen. Wir sollten uns schon fragen, ob eine solche mit Steuermitteln geförderte Fahrt dem Standort Deutschland dient. Ich habe heute vor der Sendung noch mit einem der Leipziger Entwickler aus einem Audi A2-Projekt von damals telefoniert, der bis vor 2 Jahren tatsächlich im Alltagsbetrieb noch mit einem Audi A2 Elektroumbau unterwegs war. Für ihn und mich schließt sich also an dieser Stelle der Kreis. Vor 16 Jahren musste man die Autos deutscher Hersteller noch ausschlachten und umrüsten, um sie elektrisch fahren zu können. Und nicht nur der ADAC hat seine Meinung geändert, sondern Audi macht den A2 endlich voll elektrisch. Aktuell befindet sich das Modell in umfangreicher Praxiserprobung. Die Kältetests fanden in den vergangenen Wintermonaten im Norden Schwedens statt. Die Alltagserprobung läuft parallel im Altmühltal. Zu den technischen Daten gibt es noch keine offiziellen Infos. In Ermangelung an Alternativen ist aber davon auszugehen, dass es sich um ein Fahrzeug auf VWs MEB-Plattform handelt. Die offizielle Vorstellung soll noch dieses Jahr erfolgen und die Serienproduktion soll am Standort Ingolstadt stattfinden. Skoda Epiq Weltpremiere. Weltpremiere und Bestellstart gab es diese Woche auch für den neuen Skoda Epiq. Vieles war vorab bekannt, aber trotzdem gibt es immer wieder spannende Details. Zum Start gibt es 3 Antriebsvarianten, die in den technischen Daten weitgehend dem ID. Polo entsprechen. Die Reichweitenangaben liegen dabei geringfügig unterhalb der Polo-Werte. Die Basis bietet 310 km Normreichweite und startet bei 25.900 Euro. Allerdings ist bei Skoda anders als bei VW die Ladeleistung in der Basis auf 50 kW limitiert, was aber am Ende auf dem Datenblatt nur 5 Minuten längerer Ladezeit entspricht. Bestellstart der Basis ist aber erst im September. Mit der großen Batterie startet das Auto bei 32.100 Euro. Das Navigationssystem versteckt sich im Travel-Paket für 1.550 Euro Aufpreis. Besonders beworben wird zum Start ein Sondermodell Edition 1 mit einer Leasingrate von 299 Euro monatlich bei 4 Jahren Laufzeit ohne Anzahlung. Bei 6.000 Euro Anzahlung, das wäre die maximale staatliche Förderung, reduziert sich die Rate auf 192 Euro. Beim Editionsmodell mit dabei sind Sitz- und Lenkradheizung, Parksensoren vorne und hinten sowie Rückfahrkamera, Navi, Travel Assist und Matrix-LED-Licht sowie bidirektionales Laden in Klammern AC und DC, dazu gleich mehr. Der Listenpreis liegt hier bei 35.600 Euro. Spannend ist die Skoda-Kommunikation zum bidirektionalen Laden nicht nur im Konfigurator, sondern auch in der Pressemitteilung. Dort heißt es: Zudem unterstützt der Epiq bidirektionales Laden, wodurch die im Akku gespeicherte Energie extern genutzt oder abhängig von der Infrastruktur wieder zurück an einen Haushalt oder das Stromnetz abgegeben werden kann. Auffällig im Vergleich ist, dass sich VW bei diesem Thema zur Weltpremiere des Polo auffällig zurückgehalten hatte. Sowohl auf der Veranstaltung als auch in den Pressetexten kein Wort dazu. Lediglich die V2L-Funktion über den Adapter wurde bei VW präsentiert. Stand heute steht allerdings auf der VW-Homepage: Bidirektionales Laden ist für alle ID-Modelle mit aktueller ID-Software 6 verfügbar. Voraussetzung ist eine kompatible Wallbox. Und mit Software 6 wären auch Polo und Cross mit dabei. Und weder Skoda noch VW machen eine Einschränkung zur Batteriegröße, womit dann eigentlich auch die Basisvarianten des ID.3 Neo und aktuelles Modelljahr vom Skoda Elroq BD ready sein sollten. Die Frage ist nur, wann, mit welcher Wallbox und was kostet diese Wallbox? R-Königschau. Roman sendet Bilder aus einer Tiefgarage eines Hotels in München. Die 3 Testwagen waren teilweise abgeklebt und hatten polnische Kennzeichen. Insofern ist der äußere Auftritt schon mal typisch für chinesische Hersteller. Die WIN beginnt mit der Kombination LS6EME. Möglicherweise handelt es sich um das Modell Avatar 12. Weiter geht es mit einer Einsendung von Klaus aus Köln. Die Folierung deutet auf ein Modell von Leap Motor, ist aber an einigen Stellen schon ziemlich mitgenommen. Bernd sendet Bilder aus einer Tiefgarage in Leonberg. Der Testwagen hatte schwedische Kennzeichen. Möglicherweise ist es ein Seeker und die Location lässt eine Zuordnung zu Bosch vermuten. Und wir bleiben noch bei chinesischen Herstellern, hier mit 2 Fotos von Jörg, aufgenommen an einer öffentlichen Ladestation in Brüssel. Das Auto ist wahrscheinlich ein XPeng P7 Plus. Für heute war's das. Ich sage danke fürs Zuschauen und auch fürs fleißige Abonnieren. Die Marke von 180.000 Abos ist geknackt. Die nächste News gibt's in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.